Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Doppelspitze. Heute ist mein Gast Wolfgang Lea, Redakteur für Wirtschaft.
Raphael, ich freue mich auch. Heute ein spannendes Thema. Was haben wir?
Boris Palmer.
Boris Palmer, wunderbar. Also der hat ja diese Woche sehr aufgeschlagen und hat einen neuen Titel bekommen. Und dieser Titel, den muss man erstmal erklären. Der heißt Rat für Staatsmodernisierung. Der Titel heißt Rat für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung.
Ja, da ist der Titel allein schon mal was zu vereinfachen wäre. Und er heißt vor allem nicht Staatsrat, wie es ja ursprünglich mal gedacht war.
Ne? Genau, und da steckt was dahinter, das musst du mal erklären.
Das muss man mal erklären. Also ein Staatsrat, das ist eine ganz altehrwürdige Institution, die gibt es eigentlich nur in Baden-Württemberg oder auch in ein paar anderen Bundesländern. Das hat man mal geschaffen, damit ein Ministerpräsident einer Person mit einer besonderen Aufgabe ein Thema widmen kann. Da gab es alles Mögliche, schon Vertriebene, da gab es Kultur und Herr Kretschmann hatte ja immer das Thema Bürgerbeteiligung mit Frau Erler, hat also auch da ganz profilierte Leute gehabt. So, und Cem Özdemir hat für sich ja das Thema Bürokratieabbau ganz oben angesiedelt und dann lag es nahe, einen Staatsrat für Bürokratieabbau zu installieren. Das wollte er eigentlich auch machen und wir erinnern uns vielleicht, vor ein paar Wochen gab es eine Meldung, Boris Palmer soll Staatsrat werden. Aber das hat dann nicht geklappt, weil ein Staatsrat ist Teil der Landesregierung und Boris Palmer ist Oberbürgermeister von Tübingen, beides geht nicht.
Hat das Konstrukt eben auch damit zu tun, dass er keine Doppelfunktion offiziell haben soll? Jetzt ist er eben nur Rat für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung.
Genau, dann ist er nämlich nicht Teil der Landesregierung, sondern nur ein Berater sozusagen. Ja, das heißt eine andere Konstruktion.
Aber wie ich gehört habe, ist er direkt dem Cem Özdemir, dem Ministerpräsidenten, unterstellt. Das steht wahrscheinlich neben dem Tisch.
Ja, und so,
wie kann man sich das vorstellen?
Das ist sein Telefonjoker sozusagen, ne? Weil also Berater und Beauftragte gibt es ja viele, die können gerne Berichte erstellen, aber er hat die Möglichkeit, seine Vorschläge, wie die Verwaltung besser und effizienter sein könnte, direkt auf dem Tisch des Ministerpräsidenten zu liegen. Und der hat versprochen, ich gucke die mir nicht nur an, sondern ich setze die auch um, wenn sie vernünftig sind. Ne? Also das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Ich habe dann eine nette Szene erlebt bei der Stallwächterparty des Landes in Berlin. Da ist Hendrik Streeck, ne, der bekannte Pandemiearzt und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, auf Boris Palmer zugegangen und hat gesagt, wieso machst du das? Ja, und hat gesagt, ich kann ja nicht nur meckern, ich muss auch was tun. Aber ich habe einen Unterschied zu dir, Drogenbeauftragter der Bundesregierung, der schöne Berichte schreibt. Ich kann es direkt beim Cem auf den Tisch legen.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Glaubst du, dass das eine neue Chance ist für den Bürokratieabbau in Baden-Württemberg? Man muss nämlich sehen, dass der Dieter Salomo vorher als Normenkontrollratschef diese Funktion hatte. Jetzt sitzt Palmer direkt neben Özdemir, ganz nahe im Staatsministerium. Könnte das einfach mehr Schwung in die Sache bringen?
Ja, da gibt es zwei Sichtweisen. Die einen sagen, der Normenkontrollrat war unabhängig, der konnte Berichte vorlegen und der war auch keiner Regierung unterstellt. Das war ja was Ehrenamtliches, das war eben Dieter Salomon, übrigens auch ein Grüner, kennt auch Boris Palmer, kennt auch Cem Özdemir, ne? Der war ja mal Fraktionschef im Landtag, war mal OB von Freiburg. Also man ist unter sich geblieben, der ist jetzt außen vor, der hat das eigentlich auch gar nicht schlecht gemacht. Den gibt es übrigens schon seit 2018, den Normkontrollrat. Ne? Da gibt es eine ganz lange Tradition und der verschwindet jetzt. Ich glaube aber, das Problem war eben auch diese Unabhängigkeit, die bedeutet zwar, dass dir die Regierung nicht reinspricht, aber du hast halt auch keinerlei Einflussmöglichkeiten. Da sind ganz oft die Mitglieder des Normkontrollrats, haben Ministerium vorgesprochen. Da haben die Ministerialdirektoren gesagt, vielen Dank, sehr schön, spannend, dass wir hier gesprochen haben. Und dann ist halt relativ wenig passiert. Wobei, das müssen wir uns auch mal genau angucken, der hat, glaube ich, auch einiges bewirkt. Aber der Ansatz ist jetzt ein völlig anderer.
Ja. Palmer und Özdemir haben ja eine besondere Beziehung. Also ich denke jetzt mal, im Vorfeld der Landtagswahlen hat Cem Özdemir in Tübingen geheiratet, wurde sozusagen von seinem Freund Boris Palmer getraut, also standesamtlich. Da ist schon eine Freundschaft da, da ist eine persönliche, innige Beziehung, die geht ja über Jahrzehnte, weiß ich nicht, aber ja, bestimmt absolut. 10, 20 Jahre. Wie siehst du diese persönliche Beziehung dieser zwei Männer?
Die hat zwei Dimensionen. Erstmal tatsächlich eine persönliche, weil die beiden sich, glaube ich, sehr ähnlich sind in ihrem Ansatz Politik und konventionell denken. Beide sind die Oberrealos der Grünen, na, also bei den Realos die realistischeren, die, die ihre Position sehr stark an der Realität orientieren und auch ja für linke Spinnereien, sage ich jetzt mal etwas polemisch, wenig im Sinn hatten. Also sie waren immer schon auch im gleichen Flügel beheimatet. Die beiden saßen schon 2010 in der Schlichtung zu Stuttgart 21 zusammen. Damals Boris Palmers Stern begann zu steigen, weil er als großer Verkehrsexperte den Bahnexperten die Stirn geboten hat. Cem Özdemir war damals eben auch schon ein wichtiger Politiker. Also die beiden kennen sich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und ticken auch ähnlich. Ja, das ist ganz interessant. Nicht umsonst war Boris Palmer ja auch mal so in ersten Überlegungen als Nachfolger für Winfried Kretschmann vorgesehen. Die sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und die haben sich über viele Jahre immer wieder auch getroffen und ausgetauscht. Ne? Und das hat, glaube ich, damals hat auch Cem Özdemir sehr gelitten, als Boris Palmer aus den Grünen ausgetreten ist. Ich glaube, jetzt kann das eine Chance sein, weil Boris Palmer jetzt auch aus dieser vielen jahrzehntelangen Erfahrung, die er mit der Verwaltung gemacht hat, auf allen Ebenen, als Abgeordneter, als Oberbürgermeister in Tübingen, auch als ja bisschen Rebell, der immer Briefe geschrieben hat und bei Markus Lanz gesagt hat, es muss alles anders werden. Er hat aber eine Fähigkeit, die ich an ihm sehr schätze. Er kann Dinge unfassbar in die Tiefe analysieren und mit seinem wirklich hellen, wachen Verstand den Finger in die Wunde legen und genau sehen, da hakt's. Ja, das sieht man in seinen Büchern und ich glaube, das ist eine riesige Chance für das Land.
Mhm. Rebell hast du schon gesagt, sein Vater war Rebell, er hat es ein bisschen im Blut. Er ist ein rationaler Denker. Er geht die Dinge nüchtern an, hat ja auch Mathematik studiert, er ist ein bisschen mathematisch, er berechnet viel. Glaubst du, dass genau dieser Typ Mensch, unkonventionell vorzugehen, der richtige ist, um im Land Bürokratie abzubauen?
Ich glaube, vor allem in dieser Konstruktion ist er der Richtige, ne? Weil Palmers Problem ist ja seine Brillanz, das ist auch seine größte Stärke, aber halt auch seine größte Schwäche. Weil er natürlich auch gerne mal andere hat wissen lassen, dass er eigentlich der Klügste ist und die besten Ideen hat. Und in der Art, wie er Dinge kommuniziert und gerne auch provoziert und sich vielleicht dann manchmal den Streit bis zum Letzten sucht, sich dann schwer getan hat, Dinge durchzusetzen. Aber genau darum geht es ja nicht in diesem Amt. Darum geht es nicht, öffentlich was vorzuschlagen und zu diskutieren oder Mehrheit zu werben. Ganz im Gegenteil, er hat ja gesagt, er wird mit niemandem über die Vorschläge sprechen, außer mit Cem Özdemir und den Mitgliedern der Landesregierung. Heißt, er hat wirklich die Chance, in aller Ruhe mit den Leuten zu sprechen, sich Gedanken zu machen, unkonventionelle Vorschläge zu machen, die wirklich aus dem Schema ausbrechen und die dann vorzulegen und dafür aber nicht gerade stehen zu müssen. Ja, das ist, glaube ich, in der Konstruktion kann er seine Fähigkeiten, die ja unbestritten sind. Ja, er sagt ja jeder, dass er als Oberbürgermeister von Tübingen nicht immer ausgelastet ist. Ja, deswegen hat er vielleicht auch so viel Bedürfnis, mal immer wieder zu Markus Lanz zu gehen. Die kann er, glaube ich, schon einbringen, ohne halt dann in der öffentlichen Debatte in der Arena zerrissen zu werden oder sich auch gerne mal dem Löwen zum Fraßfuhn zu werfen.
Bei der Personalie habe ich mir natürlich dann gedacht, was hat Palmer, was Dieter Salomon nicht hat? Cem Özdemir hätte Dieter Salomon weitermachen lassen können. Nein, er hat den Chef des Normenkontrollrats quasi, sag mal, in die Wüste geschickt, wenn man so will, und den Normenkontrollrat aufgelöst. Was ist der Unterschied zwischen Salomon und Palmer für dich? Warum kriegt Palmer jetzt diese Gelegenheit und Salomon nicht?
Na, dieser Salomon ist auch ähnlich wie Cem Özdemir und Boris Palmer einer der Oberrealos gewesen, war ja auch Fraktionschef und galt auch mal als Kronprinz. Er hat auch ein gewisses Sendungsbewusstsein und hat aber auch eine Art unkonventionell zu denken. Also eigentlich sind sich die drei sehr, sehr ähnlich. Ne? Aber sie sind jetzt, es kann eben dann nur einen geben. Ich glaube, zwei solche Alpha-Tiere, die wissen, wie es geht, das wäre nicht gut gegangen. Salomon, glaube ich, hat ja seine ganz eigene Geschichte. Ne? Er war ja Freiburger OB, war da auch recht erfolgreich, war sozusagen grüner OB in dieser doch eher linksalternativen Stadt, hat dann aber bei seiner letzten Wiederwahl ein bisschen den Kontakt zur Bevölkerung verloren, hat unterschätzt, dass da ein junger Mann mit Hausbesuchen eine Basis aufgebaut hat und ist dann abgewählt worden, ist jetzt aktuell Geschäftsführer der IHK Oberrhein. Das heißt, auch ein interessanter Posten, aber ganz abseits der Öffentlichkeit, zumindest jetzt mal der landesweiten Öffentlichkeit. Er hat sich eigentlich sehr gefreut, dass er nochmal gefragt wurde, Normkontrollratsvorsitzender zu werden. Übrigens von Winfried Kretschmann eingesetzt. Noch so ein Oberrealo von den Grünen. Ne? Also man sieht, diese Spezies ist hier in Baden-Württemberg ziemlich häufig vertreten. Und er hat, glaube ich, schon einiges erreicht. Er hat zum Beispiel, war ja der Erste, der festgestellt hat, dass das Land gar nicht weiß, wie viel Förderprogramme es hat. Weil er hat die Frage gestellt, wie viel habt ihr denn? Und dann konnte das Land das gar nicht beantworten, musste eine KI fragen lassen. Das waren so um die 170. Und er hat damals schon vorgeschlagen, bitte mistet die aus, macht die digital. Genau das passiert jetzt. Oder er hat Seminare für gute Gesetzgebung angeboten für die Legisten, also die Setzer vom Recht, dass Bürokratie gar nicht erst entsteht. Das waren gute Ansätze und ein bisschen schade ist es schon, dass das jetzt so ersatzlos gestrichen wird. Tatsächlich ist Boris Palmer natürlich jetzt darauf angewiesen, einen ganz anderen Ansatz zu wählen, nicht jedes einzelne Gesetz anzugucken, nicht ganz viele Normen zu prüfen und sagen, ist das gut, können wir das abschaffen? Das war ja der Ansatz des Normenkontrollrates, sondern sich überlegen, wie müssen denn Prozesse in der Verwaltung grundsätzlich organisiert sein, dass am Ende was Besseres herauskommt, ja, dass es bürgernah ist, digital, einfach. Man sagt ja, die Customer Journey, also sozusagen das Erlebnis des Kunden soll im Mittelpunkt stehen und nicht die Abläufe, wie sie in der Behörde stattfinden. Und das heißt natürlich, dass man wirklich erstmal alles auf den Kopf stellen muss und überlegen kann, wie können wir Verwaltung ganz anders denken.
Mhm. Dieter Salomon und der Normenkontrollrat, die waren ja seit 2021, 2022 aktiv, haben einiges auf die Beine gestellt, also und zum Beispiel die Überregulierung im Bau- und Planungsrecht angeprangert, wie du gesagt hast, die komplizierten Förderprogramme, mangelnde digitale Standards in der Verwaltung, das ist auch ein Thema. Man hat verbindliche Digitalchecks für neue Gesetze verlangt. Also es wurde schon sehr viel genannt, was man reformieren müsste, aber die politische Wirkung war offenbar begrenzt. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Wo ist also die Bilanz, wo ist da der Durchbruch?
Da kommt schon noch mal ein großer Bericht zum Jahresende. Und der Punkt ist, viele der Sachen, die der Normenkontrolle erreicht hat, sieht man nicht so. Ne? Also abgebaute Bürokratie sieht man ja nicht. Man merkt vielleicht nur, dass manche Dinge einfacher werden oder man merkt das auch nicht. Das betrifft ja dann auch nur einen einzelnen Bereich, ne? Sozusagen ein Teil der Verwaltung. Irgendein Unternehmer muss irgendeine Berichtspflicht nicht mehr machen. Das ist aber auch genau der Grund, warum man gesagt hat, ja, das ist alles gut und schön und recht, dass wir das angucken, aber das führt uns ja nicht wirklich weiter, ja, sondern das hat dann ganz viele Einzelbereiche verbessert im Kleinen. Aber der Ansatz ist ja, dass wir unsere Verwaltung ganz anders aufbauen, ja, dass wir tatsächlich alles digital machen, dass wir die Daten des Bürgers nur einmal erfassen und dann sind sie da und dann haben alle Behörden Zugriff. Oder auch, sagen wir mal, das Dänisch- und Schwedisch-Prinzip. Ne? Man gibt einmal den Antrag ab in einem digitalen Portal und dann macht eine Behörde, übernimmt die Federführung und die kümmert sich um alles, auch um den Kontakt mit den anderen Behörden und hat am Ende der Bürger in einer ganz schnellen Zeit ein Ergebnis. Ja? Also da geht es, glaube ich, um ganz Grundsätzliches. Und er hat uns auch gesagt, naja, das will er tun. Er will jetzt nicht den Normenkontroller ersetzen, das könnte er gar nicht. Mhm. Also er wird in jedes Ministerium gehen und dann vielleicht auch in jedes Regierungspräsidium und vielleicht sogar noch eine Ebene drunter in die Landesämter und wird dann sich genau angucken, wie arbeitet ihr, wie könnte es besser sein, habt ihr Ideen, wie es besser sein könnte und dann setzt er sich hin und überlegt sich, Mensch, so müsste es doch sein. Ja, ist so eine kleine Revolution.
Hm, aber der Ansatz ist schon ein anderer als der, den der Normenkontrollrat verfolgt hat. Der hat, wie ich das verstehe, eigentlich alles gescreent, alles geprüft und Palmer will sich wahrscheinlich auf einige wenige Felder konzentrieren und da versuchen, Ergebnisse des Bürokratieabbaus zu erzielen.
Ja, oder er wird sich mehr auf die grundsätzlichen Fragen beschränken. Ne? Also wie muss denn eine Verwaltung funktionieren? Ne? Wo muss denn was abgegeben werden? Wie müssen denn intern die Abläufe so ausgerichtet sein, dass nicht sich die eine Stelle was zum anderen bringt? das nicht in Systembruch stattfindet, dass man nicht ein PDF erstellt und der andere druckt es wieder aus und trägt es zur nächsten Mühle. Das ist ja alles Alltag, den wir haben. Und ich will vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht geht es ja wirklich auch um das Mindset. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Muss denn jeder Prozess bis ins Detail perfekt ausgestaltet sein, bis er zu 100% rechtssicher ist? Weil das bedeutet ja, dass es lange dauert. Ja, und dass man sich 100-mal absichern muss, ganz viele Gutachten einheben müssen. Sondern wir müssen doch, glaube ich, dazu kommen, dass man eine Ermessensentscheidung trifft und sagt, ja, das Gesetz gilt. Und natürlich muss erstmal ein Prozess so sein und ein Verwaltungsakt, dass er rechtssicher ist. Aber das wird man nie bis zu 100% ausschließen können. Ich habe ein ganz interessantes Interview mit noch einem interessanten Grünen, mit Rian Aschebel, geführt. Das ist der Ostelsheimer Bürgermeister, der syrischer Flüchtling war. Auch ein Freund von Boris Palmer übrigens. Und der hat mir eine ganz schöne Geschichte erzählt. Er ist ja als syrischer Flüchtling in die Verwaltung gekommen, ist schnell ausgebildet worden, bevor er zum Bürgermeister gewählt wurde. Und er hat gesagt, die haben mir immer gesagt, pass bloß auf, wenn du das nicht rechtssicher machst, dann stehst du mit einem Bein mindestens im Gefängnis. Und er hat gesagt, er hat noch nie einen Verwaltungsbeamten getroffen, der im Gefängnis saß, wegen eines falschen Verwaltungsaktes. Ja. Also es geht auch um das Denken, bereit sein, ein Risiko einzugehen, einen Prozess schneller fertig zu bringen, auch wenn er nicht bis ins Letzte geprüft ist. Dann kommt vielleicht eine Klage und vielleicht verliert man sogar die Klage. Aber dann braucht es Vorgesetzte, die sagen, es war trotzdem richtig, die Entscheidung so getroffen zu haben, weil es darum geht, Dinge zu ermöglichen. Und ich glaube, darum wird es gehen, ja, dieses Denken in die Verwaltung zu implementieren.
Also wenn ich das richtig sehe, brauchen wir alle dieses Denken, wir brauchen alle ein neues Mindset. Und dieses neue Mindset, das brauchen wir in Brüssel, in der EU, das brauchen wir in Berlin und im Land, aber auch in der Wirtschaft. Weil die Wirtschaft neigt ja selbst auch dazu, Bürokratie zu schaffen. Man betrachte allein nur die DIN-Normen, die im Baurecht gelten. Die DIN-Normen, das ist ein privates Institut, das wird gefördert aus der Wirtschaft und entwickelt die Normen, 30.000 allein in der Bauwirtschaft gängige. Das heißt, wir brauchen ein neues Mindset. Wir können nicht alles absichern, nicht jeden letzten Fall, sondern wir müssen wieder die Verantwortung dem Einzelnen übergeben. Und jeder muss seine Verantwortung wieder ein Stück weit selber tragen. Ist das so die Idee, die du auch hast?
Ja, oder? Also man hat, auch da hat unser mein Lieblingsbürgermeister aus Ostelsheim hat gesagt, und das sagt auch Boris Palmer wieder, wir haben eigentlich eher eine Kultur der Angst. Ja? Also wir wollen vermeiden, Fehler um jeden Preis vermeiden, weil das ist das oberste Ziel eines Verwaltungsbeamten, Fehler vermeiden, ja? Damit nichts falsch sein kann. Und du hast vollkommen recht, auch die Wirtschaft will gerne Fehler vermeiden. Nicht selten, ich hatte neulich ein Gespräch mit der Karlsruher Regierungspräsidentin, als sie noch im Amt war, bevor sie abgelöst wurde. Und die hat uns erzählt, naja, ganz oft wollen auch Unternehmen gerne eine ganz, ganz rechtssichere Prüfung. Oft bieten die an, wir können es dir auch einfach machen. Nein, nein, bitte alle volle Ausbaustufe Prüfung, damit ich ein amtliches Siegel habe. Das ist rechtssicher, ne? Also, weil dann werde ich nicht verklagt von meinem Auftraggeber. Also, wir sind da alle ein bisschen gefangen in dieser Kultur der Angst, ja, dass wir auch alles immer ganz rechtssicher haben wollen und ein bisschen auch bis ins Detail Einzelfallgerechtigkeit. Ja, es muss wirklich alles gerecht sein. Wir Bürger wollen das, die Verwaltung will das, aber auch die Wirtschaft. Und solange wir diesen Anspruch erheben, werden wir nicht schneller, werden wir nicht digital, werden wir nicht zu dem kommen, wo wir wollen. Und völlig richtig, da sind alle gefragt, ne? Das auch so zu leben.
Ich möchte noch mal ganz kurz den Ball an die EU spielen, weil der Daniel Bayerz heute am Montag in der FAZ gesagt hat, nur 10% der Bürokratie stammt vom Land her, also von Landesgesetzen, kommunalen Gesetzen, und der Rest stammt eben vom Bund und der EU, und der Anteil der EU, der wächst ja massiv. Diese Woche am Freitag haben wir einen Beitrag im Staatsanzeiger. Mein Kollege Jürgen Schmidt hat den geschrieben, den fand ich sehr interessant. Warum? Weil es ging da um Goldplating, und die IHK-Region Stuttgart, die hat ein KI-gestütztes Analysewerkzeug entwickelt, mit dem man Goldplating aufspürt. Was ist also Goldplating? Ist eine EU-Richtlinie, wird in Brüssel gemacht, dann ist es Aufgabe der Bundesregierung, die in bundesdeutsches Recht zu übersetzen, und beim Übersetzen in deutsches Recht wird nochmal obendrauf gesattelt. Und das Ergebnis der IHK-Region Stuttgart bei ihrer Analyse war, dass rund 60% der EU-Richtlinien, die bei uns dann gültig werden, verschärft werden. Also da muss man einfach sagen, das wurde ist ja von der Bundesregierung mittlerweile auch erkannt. Und ich glaube, da müssen wir alle auch massiv zurückrudern, dass wir nicht immer obendrauf satteln und dass wir vielleicht mal die EU-Richtlinien nur 1:1 umsetzen und nicht nochmal oben was draufsetzen.
Absolut. Ich finde, das Begriff Goldplating ist ein ganz wunderbarer. Ne? Ich habe sozusagen eine silberne Platte und lege noch eine Goldplatte drauf, dass es noch komplizierter wird. Ein wunderbares Beispiel war die Datenschutzgrundverordnung, ne, die von der EU kam. Jetzt ist die halt in den Bundesländern ganz unterschiedlich umgesetzt worden. Die gilt erstmal für alle Mitgliedsländer der EU. Ne? Aber wir Deutschen haben sie halt mal wieder übergenau umgesetzt. Also es beginnt vielleicht vor der Goldplatte erstmal die Silberplatte. Ich kriege ja sozusagen eine Rohform aus Brüssel. Ne? Die sagen ja in der Regel nicht, so und so musst du es machen, sondern du musst das Ziel erreichen. So, und jetzt kann ich das einfach mal sagen, es gilt hier das Grundgesetz, es gelten die Gesetze und das ist zu beachten. Oder ich kann eine 70-teilige Liste ausformulieren, was denn, wie sich das dann nun bis ins Detail ausformulieren muss. Und genauso haben wir es in Deutschland gemacht. Also erstmal ist die Silberplatte schon kompliziert, indem wir es maximal ausführlich beschrieben haben. Und dann kam tatsächlich die Goldplatte drüber. Das Goldplating, jemand gesagt hat, naja, der Datenschutz ist uns so wichtig, ja, uns Deutschen. Das ist noch viel wichtiger, als die Brüsseler das erkannt haben. Wir müssen es noch genauer machen, ja. Und beides ist, glaube ich, ein Problem, auch von uns Deutschen, dass wir es dann so genau machen wollen und gerne noch ein bisschen mit einem moralischen Anspruch drüberlegen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Nur hat ja die neue Landesregierung sich verpflichtet, kein Goldplating mehr zu betreiben. Ich glaube, das wurde auch erkannt. Und du sagst ja völlig zu Recht, das Allermeiste kommt gar nicht aus dem Land, ne, sondern vom Bund und auch von Brüssel. Und ich glaube, da müssen wir ran. Zum Glück ist das erkannt worden, ja, dass auch andere Bundesländer, Nordrhein-Westfalen, haben ja ähnliche Initiativen gestartet und auch die Bundesregierung, weil das Land allein kann natürlich die Welt nicht retten. Das ist völlig richtig.
Ja. Also wie du schon vorhin gesagt hast, Ministerpräsident Özdemir hat den Bürokratieabbau zu seinem Chefthema gemacht, zu einem wesentlichen Thema in der Landesregierung. Und einer der großen Aufschläge, meine ich, ist dieses Effizienzgesetz, was jetzt ein bisschen näher definiert ist. Wir haben einen Beitrag im Staatsanzeiger, da geht es darum, dass der Entwurf jetzt vorliegt. Das Gesetz soll vor der Sommerpause noch verabschiedet werden. Das bedeutet, man bringt Tempo in die Sache, was ich auch interessant finde. Und das, was ich besonders finde an dem Effizienzgesetz, ist, dass der Bund bereits angekündigt hat, dieses Gesetz oder diese Idee auch kopieren zu wollen. Was ist der Kern des Effizienzgesetzes aus deiner Sicht?
Das ist ein zentrales Wahlkampfversprechen, übrigens von Biden, ne, hat Özdemir versprochen und Hagel auch mit übernommen, dass alle Berichts- und Dokumentationspflichten des Landes bis Ende 27 abgeschafft werden. Ne. Also da ist ja diese Flut von Papierkram, die Unternehmer, die Behörden, die aber auch andere Städte und auch ja andere Träger des öffentlichen Rechts schielen den Wahnsinn treiben, dass du alles bis zum Ende dokumentieren musst, dass du Berichte erstellen musst. Ja. Und das lähmt die Menschen. Und tatsächlich ist das Entscheidende, die Umkehr der Beweispflicht. Ja, also nicht mehr derjenige, der sagt, ich will was abschaffen, muss erklären, warum er das abschafft, sondern es wird erstmal alles abgeschafft. Und wenn man dann der Ansicht ist, nein, diese Berichtspflicht, die brauchen wir aber unbedingt, dann muss das Ministerium oder muss sogar, die Hürde ist noch höher, der Landtag begründen, warum das so sein muss. Und dann wird darüber entschieden. Ja, das heißt also, man will erstmal davon aus, dass alle Berichtspflichten, die es gibt, alle Dokumentationspflichten, alle Zettel, Papierkriege erstmal nichtig sind. Ja, und dann müssen sie umgekehrt wieder gerechtfertigt werden. Das bietet natürlich die Chance, sozusagen den Bedenkenträgern erstmal den Wind aus dem Segel zu nehmen, auf den ersten Blick zumindest mal.
Ja. Ja, toll ist ja, dass der Bund nachziehen will und dass Baden-Württemberg als Vorreiter da gilt. Da sind wir wahrscheinlich alle ein bisschen stolz drauf und es ist sehr spannend, wie sich das entwickeln wird. Es ist tatsächlich, wie du sagst, diese Beweislastumkehr könnte einen Ruck nach vorne geben, dass eben die Ministerien dann tatsächlich in sich gehen müssen und einige Gesetze tatsächlich streichen müssen und endlich diese vielen Berichts-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten gerade für Unternehmen, dass die deutlich reduziert werden. Das wäre ja zu wünschen, weil da würde dann zumindest für die Wirtschaft würde ein Teil der Kosten wegfallen. Man könnte wahrscheinlich Stellen streichen in der Verwaltung, die extra abgestellt werden, nur um diese Dokumentations-, Berichtspflichten etc. zu erfüllen, und könnte diese Ressourcen dann eben in produktivere Bereiche in einem Unternehmen lenken. Und so könnte man den Unternehmen helfen. Das heißt ja, die günstigste Unterstützung für die Unternehmen wäre einfach, die Bürokratie abzubauen.
Das ist tatsächlich kostenfrei, ne? Das spart sogar Geld am Ende des Tages. Natürlich steckt der Teufel im Detail. Und das sehen wir, wenn wir uns dieses Gesetz, da gibt es ja jetzt einen ersten Entwurf, der auch der Redaktion vorliegt. Es ist natürlich unheimlich mühselig, ne? Weil man musste erst mal rausfinden, welche Berichtspflichten gibt es überhaupt. Ja? Das heißt, die mussten erst mal alle in jedem Ministerium rausgefunden werden. Und dann hat man natürlich festgestellt, ja, für viele gibt es eine gesetzliche Grundlage, eine EU-Vorschrift. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, welche Daten will das Statistische Landesamt unbedingt haben, um noch sozusagen Prognosen treffen zu können. Also man muss da jetzt einen ganz, ganz harten Weg gehen, ja, das wirklich Detailpunkt für Punkt durchzudiskutieren. Aber die Fraktionen im Landtag, die die Regierung tragen, nämlich CDU und Grüne, und da haben wir ja auch letzte Woche schon ein Gespräch mit dem Herrn Vogt geführt, dem Fraktionschef der CDU im Landtag, die haben gesagt, wir bleiben da eisern. Ja, wir werden da wirklich ganz konsequent auch die vielen Ausreden und Begründungen, die wahrscheinlich jetzt aus den Ministerien kommen werden, die werden wir wirklich ganz streng prüfen, und nur Sachen, die absolut notwendig sind, müssen sein, weil sonst kommt man da nicht voran. Und wenn es noch flankiert wird tatsächlich von einem gleichen Bundesgesetz, ja, da ist natürlich ein ganz großer Brocken, den man nochmal wegbekommen kann. Dann wäre das sicherlich für die Unternehmen eine ganz große Entlastung, auch aber auch für Kommunen und andere Träger. Und ich glaube, das wäre ein großer Schritt voran, auch psychologisch, glaube ich, dass der Staat einfach mal signalisiert, es geht auch anders. Hm. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei Boris Palmer, der jetzt nicht das Effizienzgesetz machen wird. Ne? Gesetze macht nach wie vor der Landtag, aber er wird eben dieses Prinzip, das dahinter steckt, versuchen, in alle Bereiche der Verwaltung zu übertragen.
Wenn ich das richtig sehe, sollen die Ministerien bis Ende 2027 Vorschriften überprüfen, also alle sämtlichen einschlägigen Regelungen durchgehen, unnötige Belastungen prüfen und dann systematisch auch streichen bis Ende 2027. Das ist ja schon mal, das ist ja zeitnah relativ. Jetzt haben wir quasi zwei Ansätze, einmal das Effizienzgesetz, einmal den Boris Palmer mit als Rat für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung. Also das ist doch ein guter Aufschlag erstmal von der Landesregierung, relativ zeitnah nach der Wahl gleich zwei Dinge zu machen, die nach vorne gehen könnten. Wie siehst du die Chancen, dass wirklich jetzt ein Ruck im Land passiert?
Also ich glaube, dass was passieren wird, weil natürlich nach der Ära Kretschmann, die in ihrer Endphase natürlich schon auch eine gewisse Agonie gekennzeichnet. Es gab da schon nochmal Ansätze mit der Entlastungsallianz, wo sich Verbände, Forstwirtschaft und Kommunen zusammengetragen haben. Da sind auch ein paar Dinge erreicht worden. Das wollen wir jetzt nicht alle schlecht reden. Es gab eine Reform der Landesbauordnung. Wir haben im Baurecht die Genehmigungsfiktion, dass Dinge nach 3 Monaten automatisch entschieden werden. Da hat man schon Schritte unternommen. Aber ich glaube, Cem Özdemir ist noch ein anderer Typus Politiker, und auch Manuel Hagel. Ne? Die sind beide weniger präsidial als Winfried Kretschmann und Thomas Strobel, die Amtsvorgänger, die sind mehr Anpacker, ja, und die beschäftigen sich mehr, und das hören wir auch so aus den Maschinenräumen der Macht, die beschäftigen sich mehr im Detail und sind auch bereit zu sagen, okay, in dem Punkt, da gehe ich jetzt mal wirklich selber in die Bütt, ja, und arbeite mich ganz tief in ein Fachthema ein und bleib so lange dran, bis es gelöst ist, ja, und ich glaube, diese Mentalität brauchen wir. Da gibt's ja noch viel mehr Versprechungen, ne? Also die Sunset-Klausel, dass Gesetze einfach auslaufen, also sozusagen an der Sonne erbleichen und dann neu begründet werden müssen, oder der Grundsatz one in, two out. Also wenn ich ein neues Gesetz beschließe, müssen 2 abgeschafft werden. Also gibt da ganz viele tolle englische Begriffe, ne? Also One-Stop-Shop, der Bürger muss nur einmal seine Daten abgeben. Also da sind noch ganz viele Sachen. Ich glaube nur, und das ist der entscheidende Punkt, warum wir wieder auf Boris Palmer zurückkommen. Die Frage ist ja immer, wo fängst du denn da an? Fängst du in den Kommunen an? Fängst du in den Ministerien an? Fängst du in der mittleren Ebene bei den Regierungspräsidenten an? Und ich glaube, Boris Palmer kann genau diese Lücke füllen, ja, dass er sich jetzt wirklich das alles mal genau anguckt. Und wie wird das denn ablaufen? Er wird natürlich jetzt in die einzelnen Ministerien gehen. Das sind ja riesige Häuser mit Tausenden von Mitarbeitern. Und er wird dann eine Vorstellung haben, wie die arbeiten, wie grob die Abläufe sind. Und wird dann sagen, schau mal, so müsste es gehen. Ihr müsstet eine Stelle schaffen, wo alles, also eigentlich müsste man konsequenterweise sagen, ein Portal, ein digitales Portal des Landes. Sowas gibt's ja auch teilweise schon. Alle Anträge dort einreichen, ja, und dann müsst von dort sofort ein Ministerium, eine Behörde sich zuständig fühlen und das dann zu Ende bringen. Und so einen Vorschlag wird er dann, glaube ich, machen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weil dann hast du das Ziel definiert. Das Ziel heißt, der Bürger gibt es einmal ab. Alles wird gelöst in kurzer Zeit und nur auf das Wesentliche sich konzentriert. Und ausgehend von dem Gedanken kannst du sagen, jetzt, wie muss ich denn meine Verwaltung so organisieren? Natürlich digital, aber erstmal, wie muss ich sie effizient organisieren, dass alles auf diesen Prozess ausgerichtet ist? Die Frage ist immer, ist das ein Millet, also eine Kettensäge? Wir haben ja schon spaßeshalber gesagt, Boris Palmer ist der schwäbische Millet-le, aber er ist es gar nicht so. Er hat zwar eine Kettensäge, glaube ich, mal geschenkt bekommen, aber so sieht er sich gar nicht. Ja? Und er hat auch als neulich der ISTE-Verband der Bausteine Erde in Bad Württemberg einen schönen Film zum Bürokratieabbau vorgestellt hat, als am Ende jemand mit einem Bagger über die ganzen Bürokratie-Vorschriften und Aktenordner gefahren und da ist Boris Palmer aufgeschlagen und gesagt, das findet er nicht gut. Er ist nicht die Abrissbirne, ja, weil Bürokratie und Verwaltung haben ihren Zweck. Ja, er kommt ja selber aus der Verwaltung. Ja. Er will nicht alles abreißen, aber er will alles anders machen.
Naja. Es ist immer eine Frage, was ist die erfolgversprechendste Strategie für den Bürokratieabbau? Und da haben wir eine Skala, das ist auf der einen Seite, wie du sagst, der Javier Milei in Argentinien und auf der anderen Seite vielleicht auch Winfried Kretschmann, der gesagt hat, Bürokratie entfernt man nicht mit der Kettensäge, sondern jeden Tag ein bisschen mit der Gartenschere. Das klingt ein bisschen gemütlich. Ich hoffe ja, dass Boris Palmer da mit mehr Elan rangeht, wirklichem Elan. Aber ich glaube auch, dass wir eine Chance haben, auch durch KI nochmal die Prozesse zu beschleunigen. Also wenn ich ein Beispiel mal machen darf, was ich jetzt am Wochenende gehört habe, ist spannend. Ein öffentlicher Auftraggeber hat einen Planer eingestellt, der muss ein Haus, also ein Gebäude planen und hat der KI den Plan von diesem Gebäude reingegeben und hat gesagt, wie viel Gipser brauche ich, wie viel Quadratmeter Gips brauche ich, um dieses Gebäude zu machen? Und die KI hat das innerhalb kurzer paar Sekunden ausgerechnet, wo man früher Stunden verbracht hat. Also ich glaube, wir haben auch eine KI-Dividende zusammen mit der Bürokratie, mit dem Bürokratieabbau, der jetzt wirklich in unser Bewusstsein rückt, und zwar, ich meine, in unser aller Bewusstsein, haben wir wirklich eine Chance, wieder neuen Wind zu bekommen in unsere Verwaltung und aber auch in die Politik und die Wirtschaft hoffentlich.
Absolut. Ich glaube auch, dass es dazu gar keine Alternative gibt. Erstens, weil wir natürlich in einer der tiefsten Wirtschaftskrisen, sage ich mal, der letzten Jahrzehnte sind. Das ist ja zweifelsfrei. Das heißt, die öffentliche Hand hat kein Geld oder viel weniger Geld. Aber natürlich einfach Gewerbesteuer zahlen, Einkommensteuerzahlung ausbleiben. Also es gibt eine finanzielle Not. Und zweitens gibt es noch eine Notwendigkeit wegen der Demografie, weil tatsächlich jetzt die Babyboomer auch aus den Verwaltungen im großen Stil ausscheiden. Und das führt zu einem dramatischen Mangel an Arbeitskräften. Also beides wird parallel laufen. Das heißt, wir werden gar nicht umhinkommen, die Prozesse nicht nur effizient und digital zu machen, sondern auch mit KI. KI bietet ja unfassbare Möglichkeiten. Es wird ja in der Steuerverwaltung schon eingesetzt. Tatsächlich werden viele einfache Steuererklärungen gar nicht mehr von den Finanzbeamten geprüft, sondern das sind in der Regel Standardvorgänge, die eine KI einfach angucken kann. Und da sieht man auch, wenn 10 Jahre die gleiche Steuererklärung abgeben wird, die Hälfte brauchst du nicht mehr im Detail prüfen. Also da ist man schon dabei. Da ist natürlich noch ein gewaltiges Potenzial, weil wir da auch uns leider wieder selber im Weg stehen. Ja, weil wir, da ist teilweise der Datenschutz, teilweise auch die Idee, na, wir dürfen uns jetzt nicht irgendwelchen amerikanischen Softwarefirmen ausliefern. Alles richtig, alles gut. Aber wir müssen da aufpassen, dass wir uns da nicht beschränken und dann bestimmte Softwarelösungen, die längst auf dem Markt sind, nicht nutzen. Ja, natürlich muss jeder ChatGPT nutzen können. Ich meine, das machen wir in der Redaktion. Ja, wir haben Korrekturbots, wir können uns Pressemitteilungen zusammenschreiben lassen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, KI zu nutzen. Es wäre absurd, wenn das in der öffentlichen Verwaltung nicht stattfinden würde. Und da gibt's gewaltige Möglichkeiten. Alles, was einfache Routinearbeit ist, ja, was stupide Vorgänge sind, die ja oft auch nerven und keinen Spaß machen, das kann oft die KI besser. Da gibt's ganz gewaltige Möglichkeiten und auch das wird sicher ein entscheidendes Thema sein. Ob das Thema von Boris Palmer ist, ist eine andere Frage. Aber die großen Prozessoptimierer sagen ja auch immer, Digitalisierung und KI ist das eine, ist die Technik. Das Wichtige ist erstmal, dass ich meine Prozesse so organisiere, dass sie vernünftig sind, weil sonst gilt der alte Satz, na, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen digitalen Scheißprozess. Das ist nicht meine Worte, sondern es hat, glaube ich, ein berühmter Automobilchef mal gesagt, deswegen darf ich das an der Stelle hier auch in dieser drastischen Wortwahl zitieren. Sie müssen gucken, dass Sie es vernünftig machen, sonst haben Sie es nur kompliziert digital.
Raphael, ich glaube, wir sind am Ende. Ich habe viel gelernt, war mir ein Vergnügen. Und wir gehen mit Hoffnung aus diesem Podcast, mit Hoffnung, dass alles besser wird.
Ja, wir hoffen auch, wir gucken natürlich mit großem Interesse auf Boris Palmer, was er jetzt machen wird. Im September geht's los, noch vor dem Sommer wird das Kabinett das beschließen. Und dann wird er erstmal in der Öffentlichkeit nicht mehr so auftreten, weil er dann arbeitet. Aber meine große Hoffnung ist, dass er seinen wirklich brillanten Geist hinter den Kulissen für wirklich tolle Vorschläge einsetzt. Und ich bin mir ganz sicher, Cem Özdemir weiß, was er an ihm hat. Ich habe das ja auch selbst nochmal beschrieben. Für Boris Palmer ist das vielleicht die Chance, seine vielleicht unvollendete Biografie an einem Punkt noch zu ergänzen. Er ist ja ein unglaublich erfolgreicher Politiker in Tübingen, wo er immer wieder gewählt wird und trotz seiner Streitlustigkeit auch tolle Sachen erreicht hat, auch die Menschen hinter sich versammelt hat. Er war ein toller Landespolitiker, war ein Kommunalpolitiker, ein Experte, ist einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Aber was vielleicht noch fehlt, dass er eben auf der Landesebene auch ein Stück weit seinen Beitrag leistet, dass unser Land, dass die Verwaltung einfacher und besser wird. Und wenn ihm das gelingt, ich glaube, dann ist das, was ich auch im Staatsanzeiger geschrieben habe, der Unvollendete, ja, weil da vielleicht seine Fähigkeiten nicht überall so eingesetzt worden sind, wie es hätte sein können, an einer Stelle richtig eingesetzt. Und ich glaube, wenn Cem Özdemir das gelingt, also man sagt immer, wenn der Cem den Palmer einbindet, ja, ich glaube, dann hat er vielleicht auch ein bisschen sein Meisterstück geschaffen. Vor allem kann er ihm dabei helfen, was seine zentrale Botschaft ist, nämlich am Ende eine ganz effiziente, schlanke, digitale Verwaltung zu haben. Wolfgang, hat wie immer riesig Spaß gemacht, war sehr spannend. Ich glaube, wir machen das ganz gut miteinander und ich bin mal gespannt auf unser nächstes Thema und deswegen vielen Dank an meiner Stelle.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Thema.
Dann hören Sie gerne mal noch rein in die nächsten Podcasts. Gucken Sie auch gerne vorbei auf staatsanzeiger.de. Da haben wir jeden Tag aktuelle Berichterstattung zur Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Das heißt, da lohnt sich auch ein Abo abzuschließen, weil nirgendwo werden Sie so umfassend und in die Tiefe über Baden-Württemberg informiert wie auf unserer Homepage. Deswegen auch auf Social Media überall dabei. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.